Ja, liebe Brüder und Schwestern, das Thema heute lautet: Öffne Jesus die Tür, und es geht um das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, 14 bis 22. Aber bevor ich das Wort Gottes vorlese, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Im August 2011 besuchten Silvia und Karl Gustav von Schweden ein Gasthaus im schönen Ladenburg bei Heidelberg. Sie traten an die Tür und baten darum, einen Tisch zu bekommen. Und die Wirtin wies das königliche Paar ab und sagte: Leider sind alle Tische besetzt. Der König und die Königin zogen weiter. Und wer Ladenburg kennt und die Stadt schon einmal besucht hat, der weiß, ein wunderschöner Ort. Und an der nächsten Ecke gibt es das nächste Restaurant, wo man sich hinsetzen kann und wo man gut speisen kann. Wie wird sich die Wirtin wohl geärgert haben, als sie dann herausgefunden hat, dass sie gerade eben eine echte Königin und einen echten König der Tür verwiesen hat und gesagt hat: Wir haben keinen Platz. Wenn sie gewusst hätte, dass das der König von Schweden ist und seine Frau Silvia, sie ist ja eine gebürtige Ladenburgerin, deswegen waren sie auch dort, wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie sofort in irgendeiner Form einen Tisch freigemacht und hätte dafür gesorgt, dass sie königlich bewirtet würde. Auf die Frage, warum sie denn die Königin nicht erkannt habe, die kennt doch jeder. Also ich muss gestehen, mir hätte es auch so gehen können. Aber ich war nun nicht in der Situation. Aber ihre Antwort daraufhin, sie musste sich ja dann auch vor der Presse, sie wurde gefragt von Pressevertretern und so weiter. Das ging ja durch Fernsehen und Zeitungen. Da hat sie geantwortet: Ich habe keine Zeit, den ganzen Tag Illustrierte zu lesen. Ich habe die Königin nicht erkannt, als sie mich nach einem Tisch fragte. Man kann aus der Geschichte auf jeden Fall lernen, es ist nie empfehlenswert, einen königlichen Besuch abzuweisen. Man muss den König halt kennen und erkennen, damit einem dieser Fehler nicht passiert. Und in unserem Bibelwort heute, da geht es auch um einen König an der Tür. Offenbarung 3, Abvers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ja, ich habe uns 4 Punkte vorbereitet. 4-mal öffne Jesus die Tür. Öffne Jesus die Tür, denn hier spricht der treue Zeuge Gottes. Öffne Jesus die Tür, sonst spuckt er dich aus. Öffne Jesus die Tür und kauf bei ihm ein. Und öffne Jesus die Tür, kehr um und lass ihn rein. Öffne Jesus die Tür, denn hier spricht der treue Zeuge Gottes. Zuerst einmal zur Stadt Laodicea. Auf der Route, die der Sendbote oder die Sendboten, die von Patmos kamen, nach Ephesus, und dann ging es weiter nach Smyrna, nach Pergamon in den hohen Norden, und dann bog der Bote ab in Richtung Südosten über das kleine Thyatira, dann Sardes und Philadelphia. Und nun kam er am Ende dieser Reise an die letzte Stadt und den südlichsten Punkt der Reiseroute, nämlich nach Laodicea. Und er hatte überall in den Gemeinden das Sendschreiben vorgelesen und zog dann weiter zur nächsten Gemeinde. Und es wurden Abschriften gefertigt, damit auch alle Gemeinden mit diesen Sendschreiben und der Offenbarung versehen wurden. Und heute können wir auch diese Sendschreiben und die Offenbarung lesen. Gott hat dafür gesorgt, dass alle Gemeinden in den Genuss kommen, das Wort Gottes in der Hand zu haben. 5 der 7 Sendschreiben bzw. der Gemeinden erhalten einen Tadel. 2 Gemeinden werden nicht getadelt, sondern mit Lob geadelt. Smyrna und Philadelphia. Von den 5 getadelten Gemeinden erhalten 4 Gemeinden zusätzlich auch ein Lob. Ephesus, Pergamon, Thyatira und Sardes. Aber eine einzige Gemeinde erhält nur einen Tadel. Ein scharfes Gerichtswort, das die Gemeinde zur Umkehr ruft. Gemeinde von Laodicea. Deswegen habt ihr heute eine Gerichtspredigt zu erwarten. Ja, so ist es ja geschrieben, das 7. Sendschreiben. Es ist ein warnendes, mahnendes, scharfes Gerichtswort. Und in diesem Sinne ist es auch interessant zu sehen, dass wir hier einen ganz berühmten Vers haben, der immer wieder gelesen wird in verschiedenen Zusammenhängen. Beim Abendmahl oder auch bei der Mission. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wie schön, dass wir eben in der Einleitung diesen kleinen Bericht von gestern Abend gehört haben. War das gestern Abend? Dass hier ein Mann die Stimme Jesu gehört hat und sein Herz aufgetan hat und gehört hat, das ist der gute Hirte, der mich hier ruft. Und ist zu Jesus gekommen und hat sein Leben in die Hand des guten Hirten gelegt. Welch eine gute Nachricht, dass das in diesen Tagen geschieht. Aber hier müssen wir genau hinschauen in den Zusammenhang. Denn wir haben eine Gemeinde, die hier mit einem deutlichen Gerichtswort konfrontiert wird. Als einzige Gemeinde von 7 Gemeinden in Kleinasien bekommt diese Gemeinde ein eindeutiges, zurechtweisendes Wort, einen Tadel. Und in diesem Zusammenhang liest sich dann der Vers, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, doch ganz anders. Nämlich, eigentlich müsste Jesus in der Gemeinde sein, aber er steht vor der Tür. Wir haben hier eine Gemeinde, die sagt, wir sind Gemeinde Jesu Christi, und Jesus sagt, ich bin aber gar nicht bei euch drin. Ich stehe ja nur vor der Tür. Und schon da soll dieses Wort uns zum Nachdenken anregen. Und Jesus sagt hier dieser Gemeinde, passt auf, dass euer Christentum nicht nur ein Fassadenchristentum ist, dass man äußerlich Kirche ist, dass man äußerlich dem Schein nach Christ ist, getauft ist, konfirmiert ist, das Glaubensbekenntnis mit den Lippen mitspricht. Aber Jesus steht vor der Tür und klopft an. Wer hört seine Stimme und macht auf? Hier steht eine Gemeinde in der Gefahr, dem Gericht zu verfallen. Und in diesem Zusammenhang muss man dieses Wort, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sehen. Es steht mitten in einem Gerichtszusammenhang, einem Warn- und Buß- und Mahnruf. Aber hier wird auch noch etwas anderes deutlich, nämlich, dass der Herr seine Gemeinde gnädig ansieht, selbst wenn sie auf Abwägen ist. Und das wollen wir hier nicht vergessen. Er schaut gnädig auf seine Gemeinde, selbst wenn sie auf Abwägen ist. Und er schaut gnädig und geduldig auch auf dich, selbst wenn du auf Abwägen bist. Denn er hat hier nicht das Ziel, die Gemeinde auszuspucken, sondern er hat ein gutes Ziel, nämlich sie zurückzurufen in die Gemeinschaft mit sich. Denn das ist doch hier das Zentrum in diesem Wort. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Hier geht es doch um Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und dem auferstandenen Herrn. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will mitten in seiner Gemeinde sein. Er will mit uns ewige Gemeinschaft haben, schon jetzt. Und er will auch ganz bei dir in deiner Lebensmitte sein. Das ist sein Ziel. Nicht mit dem Gericht zerschlagen und alles zertrümmern, nicht ausspucken und für ewig verdammen, sondern er will Gemeinschaft mit uns. Der gute Hirte ruft seine Schafe und will mit ihnen zusammen unterwegs sein. Ja, warum sollte ich denn überhaupt diese Tür öffnen? Unser erster Punkt heißt ja, öffne Jesus die Tür, denn hier spricht der treue Zeuge Gottes. Ja, warum sollte ich denn überhaupt die Tür aufmachen, wenn dort einer anklopft? Ja, wenn ich nicht weiß, wer das ist, wie bei dem König Gustav und der Königin Silvia, ja, dann geht die Tür halt wieder zu. Jesus stellt sich aber vor, das haben Gustav und Silvia anscheinend nicht gemacht. Jesus stellt sich vor und er sagt hier, wer er ist. Das sagt der da Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Was bedeutet denn, der Amen heißt? Wussten wir, dass Jesus auch Amen heißt? Amen heißt wahrlich, gewiss, so geschehe es. Wir sagen es ja nach jedem Gebet. Wahrlich, gewiss, so geschehe es. Und das ist doch das Schöne, dass in dem Jesus-Namen alles, was Gott je zugesagt hat, sein Amen hat. Was Gott gesagt hat, wird mit dem Jesus-Namen versiegelt, beglaubigt, bestätigt. Offenbarung 22, 6 bis 7. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen und seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Der gute Hirte ist gekommen und der gute Hirte kommt. Und was in Gottes Wort steht, das wird gewisslich geschehen. Es muss so geschehen. Es ist wahrhaftig und gewiss. Es heißt an anderer Stelle in 2. Korinther 1,20, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm, in Jesus, das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Wir leben nicht auf unsicherem Grund. Wir leben nicht im Sumpf und im Treibsand der Zeit, sondern wir haben einen festen Grund in Jesus Christus. Er ist das Amen Gottes und er ist der treue Zeuge Gottes. Er ist ja vom Himmel herabgekommen auf die Erde, um zu bezeugen, wer der Vater ist und wie groß die Liebe des Vaters ist. Deshalb ist er gekommen, um dieses Zeugnis abzulegen, war er bereit, in den Tod zu gehen. Offenbarung 1, Vers 5. Und Jesus Christus ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat, freigekauft hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Ihm sei für alle Zeit die Ehre. Hier haben wir es nochmal klar und deutlich. Jesus ist der treue Zeuge. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Durch ihn ist alles gemacht. Die gesamte Schöpfung, die jetzt um uns herum so wunderschön erblüht und wir diese Wärme der Sonne und die Farben, die auf einmal anfangen zu leuchten und das Grün und wir staunen und wir sagen, das kann ja gar nicht Zufall gewesen sein, dass das hier alles vor unseren Augen erblüht. Was für ein Unsinn, an eine Evolutionstheorie zu glauben. Nein, wir haben es eben bekannt im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Schöpfer, den Allmächtigen, und wir sehen es doch um uns herum, dass da ein Schöpfer am Werk gewesen ist. Und der Anfang der Schöpfung Gottes ist niemand anders als Jesus Christus allein, denn Gott schafft alles durch seinen Sohn. Und er ist zugleich auch der Anfang der neuen Schöpfung. Denn als der auferstandene Herr ist er derjenige, der die neue Schöpfung schon wie in einem Samenkorn hier in diese Welt hineinlegt, damit hier jetzt schon der Anfang gelegt ist für die ewige Schöpfung, in die uns ja der Herr hineinführen will. Und deswegen ist es ihm auch so ein Anliegen, dass unser Glaube nicht nur ein Fassadenchristentum ist, sondern ein echtes Christentum, weil er uns ja in die himmlische Heimat führen möchte. Wer steht da vor der Tür und klopft an? Es ist das Amen Gottes. Es ist der Herr selbst, es ist der treue Zeuge und es ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Ja, da muss man doch aufmachen. Wenn Jesus vor der Tür steht, da kann ich doch gar nicht anders. Da muss ich doch die Tür öffnen und sagen, komm herein, mit dir will ich Gemeinschaft haben. Öffne Jesus die Tür, denn er ist der treue Zeuge und der Anfang der Schöpfung Gottes. Das war unser erster Punkt, jetzt kommt der zweite. Öffne Jesus die Tür und jetzt wird es doch deutlich, öffne Jesus die Tür, sonst spuckt er dich aus. Wir sind das ja gar nicht gewohnt, dass Jesus solche deutlichen Worte sagt. Man hat ja so diesen sanften Jesus vor Augen. Vielleicht so ein bisschen, wie er in der Serie The Chosen rüberkommt. So ganz sanft und lieb. Dass aber Jesus auch harte Worte sagen kann, die trennenden Charakter haben, die scheidenden Charakter haben. Hier ist von einem Ausspucken die Rede, das ist ein verächtliches Ausspucken. Da steckt auch ein Ekel dahinter, das können wir uns bei Jesus kaum vorstellen. Aber deswegen ist es gut, wenn man sich nicht an Filmen orientiert, sondern am Wort Gottes orientiert, wenn wir herausfinden wollen, wie Jesus denn wirklich ist. Ja, wie ist denn das mit kaltem und mit warmem und mit heißem Wasser? Also wenn man in den Alpen unterwegs ist und es ist so richtig heiß und man wandert und man schwitzt und es läuft einem der Schweiß runter, dann kommt man so an einen kühlen Gebirgsbach. Ist das nicht herrlich, dann Wasser zu trinken? Man kann ja gar nicht genug davon kriegen, kaltes Wasser. Oder wir haben so einen kalten, nassen Wintertag und dann kommst du nach Hause und da hat schon jemand Tee gekocht, heißen Tee. Du sagst, boah, das tut jetzt richtig gut. Aber dann ist mir das im Sommer so gegangen, im letzten Sommer, da haben unsere Jungs ein Planschbecken, also so ein etwas größeres Pool im Garten aufgebaut, weil es so heiß war. Und am Ende des Abends, dann bin ich da auch mal reingesprungen. Und dann habe ich versehentlich einen dicken Schluck von dem angewärmten Wasser, wo meine Jungs schon den ganzen Tag rumgespaddelt hatten, leicht Chlor und dann so wärmlich, erbärmlich. Ich habe es ausgespuckt. Es war ungenießbar. Und jetzt sagt Jesus genau das. Wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr weder kalt, dann seid ihr nicht warm oder heiß, sondern ihr seid lau. Und dann speie ich euch aus meinem Munde. Und das war jetzt ganz interessant und das ist bei den Sendschreiben ja sowieso was Spannendes zu sehen, dass manches eben doch Hintergrund hat, auch in der dortigen historischen Situation. Und das ist bei Laodicea so, dass in Sichtweite von Laodicea ein Ort ist, ein heiliger Ort, Hierapolis, also eine heilige Stadt, und dort gab es Heilquellen. Den Ort gibt es dort bis heute und bis heute sind dort diese Heilquellen zu finden. Pamukkale heißt das heute. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und diese Heilquellen, die haben warmes Wasser hervorgebracht. Und wie gesagt, bis heute pilgern die Menschen dorthin und suchen dort Heilung in diesen Quellen. Und in Kolosse, das auch in der Nähe von Laodicea liegt, da bezog man das Wasser, das Trinkwasser für die Stadt, aus einem kalten Gebirgsfluss. Kolosse hätte kaltes Wasser, Hierapolis hatte warmes, richtig warmes Wasser, aber in Laodicea war das anders. Da kam das Wasser durch eine heiße Quelle, 8 Kilometer lang in einem Aquädukt, da kann man heute noch die Reste finden, kommt in die Stadt hineingeführt und hat dort lauwarme Temperatur. Ihr in Laodicea, ihr wisst genau, was lauwarmes Wasser ist, zum Ausspucken. Hierapolis hat warmes und Kolosse kaltes Wasser, aber ihr habt nur so ein lauwarmes Wasser. Aber Jesus sagt jetzt, das hat eine geistliche Bedeutung, das hat etwas mit eurem christlichen Glauben zu tun, das hat etwas damit zu tun, wie ihr Glaube versteht und wie ihr es lebt. Und jetzt muss man sich vorstellen, das ist ja 96 nach Christus. Das heißt, die Kreuzigung Jesu, die Auferstehung, das ist ja alles ganz nah dran. Das sind ja wenige Jahrzehnte nur. Und jetzt schon hat die Gemeinde eine Betriebstemperatur erreicht, die einfach nur noch erbärmlich ist. Und das muss uns allen zu denken geben. Das zeigt ja, wie schnell das geht, dass unser christlicher Glaube verflacht, so wie durch ein 8 Kilometer langes Aquädukt geführt und dann ist es am Ende nur noch abgestanden. Das ist dann nur noch bloße Tradition. Und wir finden Gottes Warnung immer wieder in der Heiligen Schrift, dass es einen äußeren Gottesdienst geben kann, aber keine innere Beziehung zu dem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amos 5, Abvers 21, wo Gott sagt zu Israel: Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Das sind alles Glaubensfeste. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar, und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Und was interessiert den Herrn wirklich? Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das interessiert ihn. Wo fließt Gerechtigkeit? Vom Kreuz. Dort haben wir die Gerechtigkeit Gottes. Und damit sagt Gott, es geht nicht um die Fassade, es geht nicht um die tollen Lieder, es geht nicht, dass wir uns gegenseitig hier was vormachen, wir seien ach so fromm. Sondern die Frage ist, hast du eine enge Beziehung zu dem Gekreuzigten? Lebst du in einer engen Verbindung mit dem, der für dich starb? Weißt du, dass allein das Blut Jesu dich erlöst von deiner Schuld? Lebst du nah an Jesus? Das ist das, was Gott interessiert. Da fließen Gerechtigkeit und Recht wie ein nie versiegender Bach. Und auch Jesus sagt, ihr seid doch das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ja, was ist, wenn unser Glaube fad ist und keine Ausdrucksform mehr hat aus einer Beziehung mit Jesus Christus, sondern einfach nur noch ein Ausdruck einer Tradition ist? Einer äußeren Form ohne Substanz. Man lässt es von den Leuten zertreten. Ein kraftloses Christentum ist ein wertloses Christentum, wenn es nicht mit Jesus Christus gefüllt ist. Ihr seid doch das Licht der Welt. Es kann doch die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und wenn wir heute auseinandergehen, dann wollen wir leuchten. Nicht dem Namen nach Christen sein, sondern von Jesus erfüllt sein, weil wir seine Stimme gehört haben und weil wir gesagt haben, Herr Jesus, ja, komm du in mein Herz, komm du in mein Leben, füll du mich ganz aus. Lass mich nicht ein Fassadenchrist sein, sondern lass mich durchdrungen sein von deiner Wahrheit und deiner Liebe und deinem Geist. Jesus hat gesagt, richtig, hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Auch hier spricht Jesus das ganz deutlich an und sagt, Vorsicht, man kann einfach mit den Lippen daherreden, aber das Herz ist weit weg. Und da will ich mich selber auch hinterfragen. Sagen, ja, wo sind denn meine Gedanken, wenn ich da in der Gemeinde sitze und die Predigt höre und es wird gebetet? Wo sind denn dann meine Gedanken? Gehe ich dahin und dahin und dahin? Oder lasse ich mich zurückrufen und sagen, nein, ich richte meinen Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, auf den lebendigen Gott und gebe allein ihm die Ehre. Ich will ihn wirklich von Herzen anbeten, nicht nur mit den Lippen, sondern mit meinem ganzen Leben und Wesen will ich Gott die Ehre geben. Bewahre uns davor, Herr, dass wir nur eine Fassade aufbauen, eine fromme Fassade und nichts dahinter. Bewahre uns. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Das ist nichts anderes als das, was Jesus hier zu Laodicea sagt. Ich spucke euch aus. Ich spucke euch aus, wenn ihr nicht umkehrt. Wenn ihr diese Doppelmoral lebt, dann werde ich euch sagen, ich habe euch nie gekannt. Herr, Herr rufen, aber etwas ganz anderes tun, als Gott geboten hat. Und wir haben heute, und da müssen wir auch ganz klar die Dinge ansprechen, wenn wir sagen, wir sind Christen und wir leben christliche Gemeinschaft und christliche Kirche, und dann wird in unseren Gemeinden das gesegnet, was Gott Sünde nennt, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Verbindungen, dass wir das zulassen, dass wir das dulden in unseren Kirchen und Gemeinden, zeigt, dass wir hier auf dem Weg der Laodicea-Christen sind. Dass wir nämlich eine äußere Fassade haben, aber nicht mehr bereit sind, Sünde als Sünde anzusprechen. Den Sünder zur Umkehr zu rufen und ihm zu sagen, es gibt einen Weg heraus aus der Sünde und hinein in ein geheiligtes Leben, auch wenn das ein steiniger Weg ist. Aber das zu segnen, was vor Gott ein Greuel ist, das wird uns der Herr niemals durchgehen lassen. Und dann greifen nämlich diese Worte, die hier stehen, ich spucke euch aus. Und da müssen wir aufpassen, was in unseren Gemeinden geschieht. Da ist jeder von uns gefragt, in seiner Heimatgemeinde, auch in dieser Gemeinde, in jeder Gemeinschaft, wo wir sind und wo wir eine Verantwortung tragen, da dürfen wir diese Irrlehren nicht einlassen, auch wenn man uns mit Druck dazu bringen will, dass wir uns auch hier beugen und anpassen. Nein, hier ist das Wort Jesu höher als die Worte und Menschengebote, die eben Menschen sich erdacht haben. Und was leben wir in einer Zeit, in der das Leben von Kröten und von Küken wichtiger ist als das Leben der Ungeborenen, die im Mutterleib getötet werden. Und die Christen schweigen. Nicht alle. Aber wenn ich dann sehe, dass Oberhäupter der Kirche beim Klimaschutzmarsch mitlaufen, aber die Lebensrechtler werden vom Kirchentag ausgeschlossen, dann sehen wir, dass wir hier Laodicea haben. Eine glänzende Fassade. Und Jesus sagt, ich spucke euch aus. Ich kann es nicht ertragen, weil es nur Fassade ist. Aber ich möchte nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Denn wir wollen uns fragen, ja, wie sieht es denn bei mir aus? Wo ist es denn bei mir nur eine Fassade? Wie viel Zeit verbringe ich denn noch mit der Bibel und welche Rolle spielt der Fernseher und das Internet in meinem Leben? Ja, dass wir uns solche Fragen stellen, nicht auf die anderen gucken, sondern wo ist es denn bei mir nur Fassade? Und wo würde er mich ausspucken, wenn ich so weitermache wie bisher? Ich will mich korrigieren lassen von meinem Herrn. Denn das ist mir das Wichtigste, dass ich Gemeinschaft habe mit ihm und ewige Gemeinschaft habe mit ihm. Und deswegen will ich ihn auch an dieser Stelle ernst nehmen und mir ins Gewissen reden lassen. Und diese Einladung, ich stehe an der Tür und klopfe an, ich will sie annehmen und will aufmachen und will ihn hineinlassen. Und das heißt eben auch verändern lassen, die Dinge verändern lassen, wo ich noch falsch unterwegs bin. Prüfen wir uns alle miteinander ernsthaft, wo Korrektur angebracht ist. Drittens, öffne Jesus die Tür und kauf bei ihm ein. Ja, die in Laodicea haben einen Sehfehler gehabt. Sie haben sich für reich gehalten. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du eigentlich elend, jämmerlich, arm, blind und bloß bist. Das war der Sehfehler der Laodicea, dass sie sich für reich hielten. Ich hab ja alles. Und Jesus sagt, nein, das ist nur die Fassade. Und ich schaue hinter die Fassade und ich sehe, dass du arm, blind, jämmerlich und bloß bist. Es gibt eine Gemeinde, bei der war das genau andersrum. Die, die beim Seminar dabei waren, die wissen das noch. Die Gemeinde von Smyrna. Da heißt es in Vers 9, Kapitel 2, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Äußere Bedrängnis, äußere Armut. Aber geistlich gesehen waren die in Smyrna reich. Und bei Laodicea ist es genau andersrum. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass gerade die Kirchen des Westens, der westlichen Welt, genau in dieser Gefahr stehen, dass sie sich selber für so reich halten. Und dass die armen Kirchen, zum Beispiel in Afrika, die oft unter Verfolgung leiden, wenn man an die Gemeinden in Nigeria denkt, nur als ein Beispiel, welch eine Not, welch eine Armut, welch eine Bedrängnis, aber welch geistlicher Reichtum. Wir liegen oft so falsch, weil wir falsch gucken, weil wir nicht das sehen, was Jesus sieht. Und deshalb lasst uns den Blick wegwenden von dem äußeren Reichtum und schauen, was macht uns denn geistlich reich? Und da sagt Jesus, kauft bei mir ein, kommt zu mir, kauf Gold. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du wieder klar sehen kannst. Kriegst du alles nur bei Jesus. Kaufe Gold. Und die Leute in Laodicea waren reich, das war eine reiche Stadt. Aber sie haben sich eben auch die Christen, auf ihren Reichtum verlassen. Und Jesus sagt, komm zu mir und kauf das wahre Gold. In Jesaja 55 heißt es, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Komm her und kaufe ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Und das heißt nichts anderes. Kauf bei Jesus ein. Kauf bei seinem Wort ein. Komm zum Evangelium, komm zum Kreuz, komm zu der guten Botschaft. Halte dich an die Gebote Gottes, so wie sie dastehen. Und dann wirst du Leben haben. Kaufe die Weisheit, die Gott gibt. Dann bist du reich. Das ist der wahre Reichtum. Nicht Schätze auf der Erde sammeln, sondern Schätze im Himmel sammeln. Da ist der wahre Reichtum. Kaufe dir Gold bei Jesus. Weiße Kleider. Jesus sagt, komm, besorg dir weiße Kleider bei mir. Und das ist auch ein Hinweis auf den Hintergrund von Laodicea. Das war eine Stadt, wo eben Textilhandel betrieben wurde, wo Kleider gefärbt wurden und all diese Dinge. Und Jesus sagt, die echten, guten, weißen Kleider, die bekommst du bei mir. Noch einmal Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert, und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Komm zu Jesus mit deiner Schuld. Das, was du auch in der vergangenen Woche auf dich geladen hast an Schuld, in Gedanken, in Worten, in Werken, in Unterlassungen, bring es zu Jesus und lass dir weiße Kleider anziehen. Was abgewaschen ist durch sein Blut, das beschmutzt dich nicht mehr. Wer seine Sünde bekannt hat, der hat ein weißes Kleid an. Hol es dir bei Jesus. Und Augensalben. Ja, Augensalbe sollst du dir bei Jesus holen, deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Und auch hier, Laodicea war tatsächlich in der Antike dafür bekannt, dass sie gute Augenheilkunde, gute Augensalben verkauften. Dafür waren sie berühmt. In der Antike wusste man, wenn man ein Augenproblem hat, dann ist Laodicea die erste Adresse. Und Jesus sagt, eure Augensalbe, schön und gut, mag einen guten Ruf haben, aber wenn ihr einen klaren Blick auf diese Welt haben wollt und auf euer Leben und wie man in den Himmel kommt, dann braucht ihr Augensalbe von Jesus. Der allein öffnet euch die Augen. Und ein viertes. Öffne Jesus die Tür, kehr um und lass ihn rein. Jesus sagt, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ja, die Christen in Laodicea hören ein mahnendes und warnendes Wort. Doch wir haben es auch eingangs schon gehört. Es ist nicht ein verdammendes Gerichtswort, um sie auf alle Ewigkeit von sich zu stoßen, sondern er will sie zurückholen in die Gemeinschaft mit sich. Es ist der gute Hirte, der vor der Tür steht. Es ist der König der Könige, der vor der Tür steht und anklopft. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob du die Stimme des guten Hirten gehört hast. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Hier geht es nicht unbedingt um das eigentliche Abendmahl, sondern es geht um das gemeinschaftliche Mahl. Es geht um Gemeinschaft. Jesus will Gemeinschaft mit uns haben, mit der Gemeinde und mit einem jeden von uns. Und eins gehört eben hier dazu, das ist die Umkehr. So sei nun eifrig. Und tue Buße, das heißt, sei nun eifrig und kehre um. Und damit ruft Jesus dich auf und sagt, komm, kehr um von den Dingen, die nicht in Ordnung sind. Auch die Dinge, die dir jetzt im Gottesdienst vielleicht aufgegangen sind, wo du noch falsch gedacht hast oder wo Dinge sind, die du ändern solltest. Ändere sie. Lass dich aufrufen, sie zu ändern. Und bekenne das, was nicht in Ordnung ist. Und kehr um zu dem, der dafür am Kreuz gelitten hat. Er steht da mit offenen Händen und sagt, komm her. Lass uns gemeinsam unterwegs sein. Öffne mir deine Herzenstür und lass mich rein. Wie herrlich ist es, wenn Jesus wieder neu einzieht und wir ewige Gemeinschaft haben. Hören wir auf die Stimme des guten Hirten. Folgen wir ihm. Wir kennen seine Stimme. Wir wissen, dass er es ist. Und wenn er anklopft, dann wollen wir auftun. Herr, bewahre uns davor, nur der Fassade nach Christen zu sein. Und bewahre unsere Gemeinden davor, nur Fassadengemeinden zu sein. Herr, verändere uns, wo es nötig ist. Öffne Jesus die Tür, denn hier spricht der treue Zeuge Gottes. Öffne Jesus die Tür, sonst spuckt er dich aus. Öffne Jesus die Tür und kauf bei ihm ein. Öffne Jesus die Tür, kehr um und lass ihn rein. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.